Jetzt sind alle versorgt. Liebe Gemeinde, es muss ein schreckliches Weihnachten gewesen sein für den kleinen Martin Thaler. Es musste ein schreckliches Weihnachten werden. Sie kennen ihn vielleicht aus Erich Kästners Kinderroman Das fliegende Klassenzimmer. Die Freunde, mit denen er im Internat lebte, die konnten wie immer über Weihnachten nach Hause fahren. Aber Martin musste zurückbleiben. Er konnte nicht nach Hause, obwohl er so gern gefahren wäre, weil das Geld für die Bahnfahrt nicht reichte. Der Vater hatte seine Arbeit verloren und so schrieb ihm die Mutter einen langen, traurigen Brief. Wir sind in Gedanken bei dir, du wirst uns fehlen. Weihnachten und zu Hause, das gehört für viele Menschen immer noch untrennbar zusammen. Deswegen ja auch mal der Trubel auf den Bahnhöfen, wenn die alle nach Hause fahren. Und viele, die kein Zuhause haben, spüren das in dieser Zeit besonders deutlich. Und damit sind wir überraschend nah dran am Thema von Weihnachten. Denn Weihnachten, da beginnt der allmächtige Gott eine groß angelegte Heimholungsaktion. Weihnachten, da schickt der lebendige Gott seinen eigenen Sohn aus der Heimat, nämlich aus dem Himmel, fort, um seine verlorenen Geschöpfe wieder nach Hause zu holen. Und darum hat Weihnachten auch so einen tragischen, so einen ernsten Unterton. Gott stößt uns gewissermaßen mit der Nase darauf, dass wir unsere Heimat, unsere wahre Heimat verloren haben. Dass wir unstet geworden sind, umgetrieben, ungeborgen. Und dass wir das auch manchmal nur mühsam überdecken können. Und es kann passieren, dass unser ganzes sorgsam gezimmertes Lebenshaus sich innerhalb kürzester Zeit als ein Kartenhaus erweist. Heimatlos. Manchen geht es wie Martin Thaler. Sie sehnen sich nach Hause und sie können die Heimfahrt nicht bezahlen. Sie sehnen sich danach, dass doch ein Gott da wäre. Einer, auf den man sich verlassen könnte. Aber sie können es einfach nicht glauben. Und andere sind schon so lange von zu Hause weg, dass sie nicht mal mehr diese Sehnsucht nach zu Hause spüren. Das ist wie eine Hornhaut auf ihrer Seele. Und Weihnachten, da legt Gott seinen Finger auf diese Wunde. Aber mehr noch, Weihnachten, da setzt der lebendige Gott Himmel und Erde in Bewegung, um die Wunde zu heilen. Um verlorene und verlaufene Leute wieder nach Hause zu holen. Und darum steckt die Bibel voller Weihnachtsberichte. Die wichtigsten und bekanntesten haben wir immer gelesen und teilweise auch ausgelegt in diesen Tagen. Lukas und Matthäus am Anfang. Wir haben die Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium gehört, aus dem ersten Kapitel. Und wir wollen heute Morgen noch einmal die Weihnachtsgeschichte bei Paulus studieren. Auf den ersten Blick ist das ein sehr kurzer und abstrakter Text, den Sie da als Predigttext vor sich haben auf Ihrem Gottesdienstzettel. Aber bei genauerem Hinsehen werden Sie merken, das ist ein wunderbarer Bericht über eine dramatische Heimholungsaktion. Lesen wir das. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Lieber Vater im Himmel, und wir bitten dich, dass das Besondere dieser Heimholungsaktion, die du für uns durchgeführt hast, dass das deutlich wird heute Morgen. Durch dein Wort. Amen. Paulus zeigt hier zunächst mal, hinter Gottes dramatischer Heimholungsaktion steckt ein ganz genialer Plan. Sie ist das Ergebnis eines Planes, den Gott schon lange, lange zuvor gefasst hatte und den Gott dann Schritt für Schritt in die Praxis umsetzte. Das ist eigentlich Weihnachten. Und jetzt wollen wir den Paulus fragen, Paulus, was ist das Besondere an dieser Heimholungsaktion? Was ist das Besondere daran? Und ich möchte versuchen, das mit drei Merkmalen festzuhalten, die wirklich erstaunlich sind. Das erste, Gottes Heimholungsaktion ist pünktlich. Pünktlich. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Verstehen Sie? Erstens also pünktlich. Gottes Heimholungsaktion geschah nicht zufällig, sondern geplant. Und zu diesem Plan gehört der Zeitpunkt. Als die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn. Jesus hätte nicht zufällig auch zu einer anderen Zeit in einem anderen Jahrhundert geboren werden können. Nein, Gottes Plan sah es so vor. Hier steht wörtlich, als die Fülle der Zeit gekommen war. Sie müssen sich vorstellen, einen gefüllten Krug. Bis zum Rand gefüllt. Er läuft nicht über, ist aber auch kein Platz mehr da, dass noch etwas reinpassen würde. Das meint dieser Ausdruck, der hier steht. Als der Krug wirklich bis an den Rand voll war, als Gottes Zeit exakt gekommen war. Gott hatte eine Zeit festgelegt und als dieser Zeitpunkt da war, da kam Jesus. Ganz geplant. Nicht zu früh und nicht zu spät. Aber eben auch nicht zu früh. Zu früh ist ja auch nicht pünktlich. Wenn Sie heute Nachmittag um 15.30 Uhr zum Kaffee eingeladen sind und Sie stehen schon um 14.30 Uhr vor der Tür und Ihre Gastgeber sind gerade noch im schönsten Mittagsschlaf. Tja, was meinen Sie, wie die sich über Ihre Überpünktlichkeit freuen? Also zu früh ist nicht pünktlich und zu spät ist nicht pünktlich. Manchmal sind die Gastgeber eher froh, wenn die Leute ein bisschen später kommen als ein bisschen früher. Also, genau passend. Und so sagt es Paulus hier über Gottes Kommen. Als die Zeit erfüllt war, pünktlich. Geht nichts rein, geht nichts raus. Als es in der Geschichte des Universums soweit war, wie Gott geplant hatte, als der optimale Zeitpunkt in Gottes Strategie gekommen war, so könnte man auch übersetzen, sehr frei, da startet Gott seine Heimholungsaktion, mitten in der Geschichte. Und schauen Sie, deswegen ist es auch so bezeichnend, dass der Weihnachtsbericht bei Lukas beginnt mit ganz bestimmten Daten der weltlichen Geschichte. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Das ist die Geschichte. In diese Geschichte steigt Gott jetzt ein. Und warum Gott ausgerechnet dieses Jahrhundert und dieses Jahrzehnt ausgewählt hat in seinem Plan, das wissen wir nicht. Aber dass es in dieser Epoche geschehen musste, das hätten sich die Juden zur Zeit Jesu ausrechnen können, anhand des Alten Testaments. Wir haben uns ja im vergangenen, im jetzt zurückliegenden Jahr ausführlich mit dem Propheten Daniel befasst. Und Sie erinnern sich vielleicht noch daran, Daniel wirkte im 6. Jahrhundert vor Christus und im Kapitel 9, da sagt er etwas darüber, wann denn Gott seine Heimholungsaktion durchführen wird. Wann denn Gott seinen Messias schicken wird. Kapitel 9, Vers 25, da wird gesagt, dass es einen Befehl geben wird zur Wiederherstellung Jerusalems und des Tempels und dass dann die Zeit laufen wird und dass dann rund 480 Jahre vergehen werden, 483 genau, und dass dann der Messias Gottes einziehen wird in Jerusalem. Das sind die Rahmendaten. Und von daher konnte man natürlich nicht genau sagen, wie alt würde der Messias werden, in welchem Alter würde er einziehen in Jerusalem, aber man wusste, in dieser Epoche, in diesem Zeitraum musste er geboren werden. Das war nach Daniel 9 und nach dem Befehl zum Wiederaufbauen Jerusalems im Jahr 444 durch Artaxerxes, war das klar. Und Gott hat sich pünktlich dran gehalten und hat erfüllt, was in Daniel 9 vorhergesagt war, als die Zeit erfüllt war. Paulus hätte auch schreiben können, als Daniel 9, 25 auf der Tagesordnung stand. Da geschah es. Und Gottes Heimholungsaktion läuft genau nach diesem Plan. Und zu diesem Plan gehört nicht nur der Zeitraum, das ist jetzt hochinteressant, sondern auch die Rahmenbedingungen, als die Zeit erfüllt war. Bedenken Sie, es sollten ja möglichst viele Menschen möglichst schnell das Evangelium von Jesus Christus hören, als die Zeit erfüllt war. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass eine schnelle Nachrichtenausbreitung zu dem Zeitpunkt möglich gewesen ist. Und zwar durch zwei Dinge. Einmal durch die modernen Straßen. Die Römer waren doch an der Macht. Und eine der technischen Errungenschaften der Römer waren zu dem Zeitpunkt eben befestigte Straßen, die das ganze römische Weltreich durchzogen. Als Augustus rund 20 Jahre vor Jesu Geburt an die Macht kam, da betrieb er den Straßenbau im großen Stil. Und all diese Straßen führten irgendwie nach Rom. Daher ja auch unser Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Das stammt aus jener Zeit des groß angelegten Straßenbaus durch Augustus. Und römische Soldaten bewachten diese Straßen. Überhaupt das ganze römische System, die sogenannte Pax Romana, sorgte für eine gewisse politische Stabilität. Und das erleichterte es natürlich dann den christlichen Missionaren, möglichst schnell und zügig diese Botschaft gleich weiterzutreiben, als die Zeit erfüllt war. Aber es waren nicht nur die modernen Straßen, sondern es war auch die moderne Weltsprache, Denn als Jesus geboren wurde, verstand man fast überall im Römischen Reich Griechisch. Was heute Englisch ist, war damals Griechisch. Ist hochinteressant. An römischen Schulen wurde in griechischer Sprache unterrichtet. Griechisch war die Weltsprache im Römischen Reich. Das war international. Das hatte im 4. Jahrhundert vor Christus durch Alexander den Großen natürlich begonnen, aber richtig umgesetzt in die Schulen. Sie wissen ja, wie lange sowas dauert, bis das dann mal in den Schulen wirklich angekommen ist. Hatte es bis zu Augustus. Noch 60 Jahre vor Christi Geburt war das anders. Da wurde Griechisch vorwiegend im Osten gesprochen. Aber mit Augustus machte man das gute alte Griechisch, das auch unsere Studenten hier so gern und glücklich lernen, machte man zur Weltsprache. Und dadurch konnte das Evangelium sehr schnell kommuniziert werden. Die Missionare mussten nicht erst eine Fremdsprache lernen. Freunde von uns sind vor einigen Jahren nach Russland gegangen. Die mussten erst kräftig für einige Monate Intensivkurs Russisch pauken, um ihre Missionsarbeit dann dort ausüben zu können. Die ersten christlichen Missionare hatten das nicht nötig. Als die Zeit erfüllt war, als das Straßensystem vorbereitet war, als die Weltsprache ausgebreitet war, als die Zeit von Daniel 9 gekommen war und als schon überall im Land, und das darf man auch nicht unterschätzen, im Römischen Reich war ein System von jüdischen Synagogen inzwischen entstanden. Und in diesen Synagogen wurde das Alte Testament gelehrt. Und im Alten Testament wurde die Erwartung des Messias vorbereitet. All das trug dazu bei, dass die Menschen vorbereitet waren, als der Messias kam, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Deswegen ist es auch völlig naheliegend, dass das Neue Testament dann ursprünglich in Griechisch entstand. Und deswegen lernen wir es heute auch in dieser Sprache. Also, Gottes Zeit reift heran. Und als es dann soweit ist, und jetzt kommt das Zweite. Da steht hier, sendet Gott seinen Sohn. Das Wort, was da steht, bedeutet herausschicken, wegschicken. Also als es soweit war, da schickte Gott seinen Sohn weg. Da schickte er ihn weg aus dem Himmel, rauf auf die Erde. Das macht Paulus hier ganz deutlich. Und jetzt kommt der Preis, der Aufwand in den Blick, den Gott für seine Heimholungsaktion bezahlt. Und das ist unser zweiter Punkt. Die Heimholungsaktion war nicht nur pünktlich, sondern sie war auch zweitens teuer. Sie war sehr, sehr teuer für Gott. Und wie viel Gott das gekostet hat, wie hoch der Preis war, das beschreibt Paulus hier mit zwei Ausdrücken. Wissen Sie, die überliest man so leicht, die klingen so harmlos, aber die haben es in sich. Sandte Gott seinen Sohn, und dann stehen zwei Dinge hier, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Sagt Paulus, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also was heißt geboren von einer Frau? Das heißt nach neunmonatiger Schwangerschaft. Ganz einfach. Paulus wusste natürlich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden war. Nicht durch menschliche Zeugung war er zustande gekommen. Die Schwangerschaft der Maria war ein Wunder und zeigte, dass Jesus nicht aus dieser Welt kam, sondern aus Gottes ewiger Welt. Das wusste Paulus auch. Das muss er hier nicht extra wiederholen. Aber umso bemerkenswerter ist, dass Gottes Sohn ansonsten ohne jegliche Sonderbehandlung zur Welt kam. 9 Monate Embryonalentwicklung, Vorwehen, Wehen, schmerzhafte Geburt, Windeln, Babygeschrei, Muttermilch, alles wie üblich, auch bei Jesus. Geboren von einer Frau. Wirklich Mensch, sagt Paulus. Und Jesus akzeptiert diese menschlichen Umstände. Jesus zieht sich nicht nur einfach unsere Kleidung an, verstehen Sie, sondern Jesus schlüpft in unser Menschsein. Das ist noch viel mehr. Er schlüpft in unser Menschsein hinein. Er wird uns so nahe wie irgend möglich. Jesus wird wie einer von uns, bis auf die Sünde. Ohne Sünde, aber sonst wie einer von uns. Überlegen Sie mal, welche Demut, welche unendliche Geduld, welche Selbsterniedrigung Gottes kommt hier zum Ausdruck. Anstatt mit uns sündigen Menschen kurzen Prozess zu machen, wie es wegen unserer Sünde angemessen gewesen wäre, tut Gott das Unglaubliche. Gott macht mit den Menschen nicht kurzen Prozess, sondern sein Sohn wird ausgerechnet jenen rebellischen Menschen gleich, die dem Gott mit so viel Kaltschnäuzigkeit und Unglaube begegnen. Das ist unvorstellbar, dass Gott sich in unsere Gestalt hineinbegibt. Geboren von einer Frau heißt das. Können Sie das verstehen? Und wissen Sie, nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter, wie teuer die Menschwerdung Jesu zu stehen bekam. Man sagt das so, Leute, ja, Gott wurde Mensch. Aber überlegen Sie mal, was das hieß für Jesus. Jesus ging mitten hinein in eine Welt, die seiner bisherigen Heimat im Himmel völlig fremd war. Völlig fremd. Ja, in der Welt seines Vaters hat es das alles nicht gegeben. Elend, Krankheit, Särge, Hinfälligkeit, Hunger, Streit, Gottferne, Feindseligkeit, Verzweiflung, Einsamkeit, Hass, Groll, Bitterkeit. Sie können die Liste endlos verlängern. Das hat es alles im Himmel nicht gegeben. Und Jesus setzt sich dem jetzt aus. Geboren von einer Frau, das steckt alles da drin. Und das kam Jesus teuer zu stehen. Und doch war es notwendig. Denn zu diesem teuren Preis, den Jesus zu zahlen hatte, gehört noch ein weiterer Aspekt dazu. Der steht hier gestellt unter das Gesetz. Was heißt das denn? Das heißt, für Jesus galten die gleichen Gebote wie für alle anderen Menschen auch. Und Jesus hat diese Gebote ohne Einschränkung geachtet und gehalten, ohne Sünde. Jesus hat sich freiwillig unter das Gesetz gestellt. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sagt er in der Bergpredigt, sondern um es zu erfüllen. Und überlegen Sie mal, der König lässt für sich die gleichen Gesetze gelten wie für alle anderen Menschen auch. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass der König der Einzige ist, der sie alle wirklich befolgt. Das ist ein Wunder. Und Jesus hat sich so unter das Gesetz gestellt, dass er nicht eine einzige Sünde beging. Aber das Entscheidende kommt erst noch. Jesus hat sich auch noch in einer anderen Weise unter das Gesetz gestellt. Und das ist für uns das Entscheidende. Jesus hat das Gesetz nicht nur vollkommen gehalten, sondern Jesus hat den Preis bezahlt, den das Gesetz von seinen Übertretern fordert. Das ist der Knackpunkt. Verstehen Sie, obwohl Jesus das ja selbst nicht nötig gehabt hätte, er war ja ohne Fehler, er hätte ja keine Schuld bezahlen müssen. Wer keine Schulden hat, muss keine Schulden bezahlen und erst recht keine Zinsen. Gottes Gesetz fordert völligen Gehorsam. Wer dagegen verstößt, wird vom Gesetz verurteilt. Wenn Sie gegen deutsches Recht verstoßen, werden Sie von einem deutschen Gericht verurteilt. Wenn Sie gegen himmlisches Recht verstoßen, werden Sie von einem himmlischen Gericht verurteilt. Also Gottes Gesetz, von Gott verurteilt. So. Und warum war das so schwerwiegend? Warum standen wir so unter der Verurteilung des Gesetzes? Weil es nicht nur um einzelne Verstöße ging. Manche Leute denken, ja, Sünde, da hat einer mal das Gebot missachtet und jenes und so weiter. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem ist unser Herz, das dahinter steckt. Die Grundhaltung unseres Herzens, die dazu führt, dass wir Gottes Gebote nicht so ernst nehmen und einhalten, wie wir es sollten. Das ist das Problem und darum ist es so ernst. Und darum stehen wir unter der Verurteilung dieses Gesetzes. Und wenn es nach dem Gesetz geht, sind wir verloren. Verstehen Sie, wenn es nach dem Gesetz Gottes ginge, wenn Gott sein Gesetz normal anwenden würde, dann käme keiner von uns in den Himmel. Das ist ausgemachte Sache nach der Bibel. So. Aber Gott will uns heimholen. Und darum schickt er seinen eigenen Sohn unter dieses Gesetz. Und das Erstaunliche ist eben, Jesus scheitert nicht an diesem Gesetz. Jesus wird von diesem Gesetz nicht verurteilt. Jesus verwirkt sein Leben nicht, weil er ohne Sünde lebt. Und darum kann Jesus sein Leben jetzt einsetzen. Weil er es nicht verwirkt hat, weil er ohne Sünde ist, kann er sein Leben einsetzen für dich und für mich. Kann er sein Leben drunter geben unter dieses Gesetz. Und so macht er es auch. Er wirft sein sündloses Leben als Opfer für uns in die Waagschale. Unter das Gesetz getan. Er lässt sich vom Gesetz zermalmen und bezahlt die Schuld, die wir sonst hätten zahlen müssen und nicht hätten zahlen können. Jesus opfert sich am Kreuz und bezahlt den vollen Preis. Und wissen Sie, jetzt ist klar, warum Jesus von einer Frau geboren werden musste, warum er selber Mensch werden musste, weil er nur dadurch für uns Menschen eintreten kann. Nur weil Jesus Mensch wurde, konnte er die Strafe für die Menschheit auf sich nehmen, als einer von uns. Es musste ein Mensch den Preis für uns Menschen bezahlen und alle anderen Menschen kamen dafür nicht mehr in Frage. So blieb nur Gottes eigener Sohn. Der musste Mensch werden und so konnte er für alle Menschen eintreten und den Preis für alle Menschen bezahlen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, unter das Gesetz getan. Er hat es völlig gehalten und er hat den vollen Preis für uns bezahlt. Das ist Weihnachten, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Verstehen Sie, die Sache musste dort bereinigt werden, wo sie passiert war. Und sie war passiert auf der Erde, sie war passiert unter Menschen und da brauchten wir einen, der zu uns kam. Und das ist so teuer, aber es ist der einzige Weg, der Gott möglich war. Und wir kennen ja diesen Ausdruck, haben Sie vielleicht in der Weihnachtsverkaufszeit auch mal verwendet, sündhaft teuer. Wenn jemand ein ganz tolles Kleid kaufen will und sagt, das ist ja sündhaft teuer, dann meint er damit, das ist ja unheimlich teuer, das ist ja wahnsinnig teuer, das ist ja teurer, teurer geht's gar nicht mehr. Und in dieser Redewendung, da steckt eine tiefe Wahrheit. Nichts ist so teuer wie die Sünde. Kein Preis ist höher als der, der bezahlt werden muss, um meine und ihre Schuld zu vergeben. Wirklich sündhaft teuer. Die Sünde ist teuer. Und Gott zahlt diesen Preis. Und wohlgemerkt, das hat Jesus alles getan, bevor irgendeiner von seinen Zeitgenossen, von uns ganz zu schweigen, sich bekehrt hatte. Das hat er alles als Vorleistung gebracht. So groß ist seine Liebe. So kommt Gott jetzt auf unsere Seite rüber. Gott beweist seine Liebe, sagt Paulus mal, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und weil Gott uns so lieb hat, darum bezahlt er den vollen Preis für dich und für mich, weil er uns wieder nach Hause holen will. Und es gelingt. Und das ist dann das dritte und letzte Merkmal, mit dem wir Gottes Heimholungsaktion beschreiben können. Weil Gott so teuer bezahlt hat, darum ist in dieser Heimholungsaktion auch wirklich alles vollständig enthalten. Und das ist das dritte Kennzeichen. Gottes Heimholungsaktion ist nicht nur pünktlich, sie ist nicht nur teuer, sondern sie ist drittens auch all-inclusive. Ich darf diesen Begriff jetzt einfach mal verwenden, Sie sehen mir das nach. Bei Hotelbuchungen, wenn Sie ein Hotel buchen, in dem Sie wirklich eine allumfassende Versorgung haben, sodass Sie nichts mehr dazu zahlen müssen. Sie haben nicht nur Halbpension, sondern Sie haben drei Mahlzeiten am Tag und noch Kaffee trinken und freie Benutzung der Fitnessgeräte und was Sie sich alles vorstellen kann. Das ist all inclusive. Das heißt, es gehört alles dazu. Es ist alles drin. Und so ist Gottes Heimholungsaktion. Wer von Gott nach Hause geholt wird, der bekommt ein allumfassendes Paket. Gottes Heimholungsaktion ist all inclusive. Und das beschreibt Paulus jetzt in den letzten Versen. Da sagt er in Vers 5, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Kind, nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Also, was heißt all inclusive? All inclusive heißt zunächst mal, er hat uns erlöst. Und das Wort, was dafür steht, kann man am besten übersetzen mit losgekauft, freigekauft. Da steckt das griechische Wort für Marktplatz drin, Agora. Auf dem Marktplatz wird gekauft und bezahlt. Und wissen Sie, worauf Paulus hier anspielt? Auf den Freikauf von Sklaven. Und er sagt, Jesus hat genau das getan, was passiert, wenn man Sklaven freikauft. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir waren geknechtet und geknebelt in unserer eigenen Schuld, aus der wir uns nicht befreien konnten vor Gott. Und ohne diese Befreiung wären wir für immer verloren gewesen. Wir hätten es vielleicht erst spät gemerkt, aber es wäre dann zu spät gewesen. Wir wären unter dem Zorn Gottes geblieben. Aber Jesus hat uns erlöst. Er hat uns freigekauft, wie man Sklaven freikauft. Freigekauft von der Schuld. Freigekauft von der Hölle, die die Folge der Schuld ist. Freigekauft von der Gottesferne. Er hat uns freigekauft und jetzt steht uns das Vaterhaus offen. Und jetzt kommen wir doch noch nach Hause. So ähnlich war es ja auch bei Martin Thaler im fliegenden Klassenzimmer. Am Ende kam er dann doch noch am Weihnachtsabend ganz überraschend nach Hause und die Eltern konnten ihr Glück kaum fassen. Warum? Weil sein Lehrer, der Dr. Böck, ihm das Fahrtgeld geschenkt hatte. Darum kam er heim. Und so dürfen wir auch nach Hause kommen, weil ein anderer für uns bezahlt hat. Jesus hat uns losgekauft und dadurch hat Jesus es geschafft, uns heimzuholen. Aber damit nicht genug. Er hat uns nicht nur losgekauft, sondern zu diesem All-Inclusive-Paket gehört auch noch ein weiteres. Er hat uns nicht nur erlöst, sondern, was steht hier in Vers 5? Damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist nun ganz wichtig. Gott hat sie nicht nur, wenn sie Christ geworden sind, von der Sünde erlöst und von der Hölle freigekauft, sondern er hat ihnen die Kindschaft gegeben. Er hat sie gewissermaßen ins Haus geholt. Er hat sie in die Familie aufgenommen. Kindschaft, das ist ein juristischer Begriff für Paulus. Und Kindschaft, das bedeutet, hier gilt das Adoptionsrecht. Gott hat uns vollgültig als seine Kinder adoptiert. Wir sind schon zu Hause. Wir gehören eigentlich schon in den Himmel. Aber Paulus macht deutlich, Leute, Kindschaft, das ist nicht nur ein Rechtstitel, sondern Kindschaft, das hat eine sehr persönliche Seite. Das bedeutet nämlich, dass wir jetzt in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu dem heiligen Gott leben dürfen. Das steht in Vers 6, da sagt er, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Was heißt das? Das heißt, Gott hat seinen Heiligen Geist in unser Herz geschickt. Wer durch den Glauben an Jesus Christ wird, dem schickt Gott den Heiligen Geist ins Herz. Und das heißt, durch diesen Heiligen Geist ist jetzt Gott wirklich persönlich bei uns und mit uns. Wir sehen den Heiligen Geist nicht, wir hören nicht seine Stimme, das ist nicht irgendwas Mystisches, sondern das ist eine Wirklichkeit Gottes. Und dadurch, dass Gott uns den Heiligen Geist schickt, wächst unser Vertrauen zu Gott. Und wir können jetzt Gott anrufen als Abba. Abba heißt schlichtweg Papa. Das ist die aramäische Kurseform. Das heißt, Gott macht dich zu seinem Kind und er gibt dir nicht nur das Recht, sein Kind zu sein, sondern er schenkt dir auch seinen Heiligen Geist. Und das heißt, er schenkt dir das Vertrauen, dass du dem allmächtigen Heiligen Gott, vor dem die größten Könige zittern müssen, wenn sie verstehen, wer er ist, dass du zu dem Papa oder Daddy oder eben Abba sagen kannst. Das hat es bis dahin nicht gegeben, bis Jesus gekommen war. Wohl wurde im Alten Testament Gott so als Vater des ganzen Volkes Israel angerufen. Aber diese persönliche Anrede, Papa, so wie wir einen vertrauensvollen, lieben Vater anrufen, die hat nur Jesus benutzt gegenüber seinem Vater im Himmel. Und dann hat Jesus allen seinen Leuten, also allen, die an ihn glauben, auch dieses Recht gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr durch mich mit Gott verbunden seid, dann seid ihr Gottes Kinder geworden und dann dürft ihr jetzt auch Papa zu Gott sagen. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Und das gilt erst seit Jesus gekommen ist. Jetzt sind wir nach Hause gekommen. Jetzt dürfen wir unseren großen heiligen Schöpfer als Papa anrufen. Und wir dürfen ihm alles sagen, was uns bewegt, alles, was uns traurig macht, alles, was uns froh macht. Und wir dürfen wissen, er kümmert sich um uns. Durch Jesus dürfen wir zu Gott sagen, lieber Papa, erbarme dich über meine Situation. Und das ist dann nicht einfach so ein religiöses Wortgeklingel, weil wir so ein bisschen emotional berührt sind, sondern das ist verbrieft und garantiert durch das Wort Gottes, zum Beispiel hier in Galater 4. Und es ist so, als ob Paulus seinen Leuten zum Schluss nochmal sagen wollte, Leute, vergesst das nicht. Vergesst nicht, was das heißt. Und dann, so sagt das ja auch im letzten Vers, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe vor Gott. Das heißt, du stehst nicht mehr draußen, sondern drin, wenn du an Jesus glaubst. Du guckst nicht mehr heimlich von außen durchs Fenster und siehst, wie die sich alle freuen und feiern und es ihnen gut geht. Und du stehst davor von draußen und sagst, ja, wenn ich doch nur auch drin dabei sein könnte. Aber ich kann nicht, ich gehöre nicht dazu. Ich stehe draußen, ich muss in der Kälte bleiben. Ich kann nicht teilhaben an dieser Geborgenheit und dieser Freude. Und Paulus sagt, nein, wenn du zu Jesus gehörst, dann ist das alles anders geworden. Du bist nicht mehr Knecht, der durchs Fenster guckt, sondern du bist Kind, du bist drin. Auch wenn du noch vieles nicht merkst. Aber Jesus hat dir das versprochen und darauf kannst du dich verlassen. Und wenn du drin bist, dann bist du konsequenterweise auch erbberechtigt. Das ist das Letzte, was Paulus hier sagt. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist alles in diesem All-Inclusive-Paket enthalten. Wer freigekauft ist, wird als Kind adoptiert. Vers 5, wer adoptiert ist, darf auch Papa sagen. Vers 6, und wer Papa sagen darf, der wird auch erben. Vers 7, es ist alles drin. Gott will, dass wir in der Ewigkeit einmal all das bekommen, was er für uns bereithält. Jesus hat gesagt, euer Herz soll sich freuen und ihr werdet eine Freude haben, die niemand von euch nehmen kann. Und Johannes hat geschrieben in der Offenbarung, dass Gott abwischen wird alle Tränen von unseren Augen. Und dass es kein Leid mehr geben wird und kein Streit. Und in Johannes 17, da hat Jesus deutlich gemacht, dass wir die Mitchristen wiedersehen werden. Diejenigen, die auch an Jesus geglaubt haben und die wir vielleicht jetzt in diesem Leben schon so schmerzlich vermissen, wir werden sie wiedersehen in der Ewigkeit. Das hat Jesus uns versprochen. Und all das gehört zu diesem All-Inclusive-Paket dazu, dass wir freigekauft sind, als Kinder angenommen, dass wir Papa sagen dürfen und dass wir erben werden. Was ist das für ein Riesengeschenk, das Gott uns macht? Und dann wird es viel schöner und viel großartiger werden, als alle menschliche Sprache ausdrücken kann. Paulus beschreibt das ja auch im Epheserbrief. Und dann hört alle Bedrängnis auf und dann sind auch die letzten Zweifel weg. Dann sind wir endlich ganz zu Hause. Und dann ist Gottes Heimholungsaktion ans Ziel gekommen. Was für eine Perspektive. Lassen Sie uns noch einmal diese Verse von Paulus vor Augen nehmen. Was hat Gott uns hier versprochen? Gottes Heimholungsaktion hat pünktlich begonnen. Das war das Erste. Damals, als die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn herausschickte zu uns auf die Erde. Und dann hatten wir das Zweite gesehen. Diese Heimholungsaktion, die war unsagbar teuer. Jesus hat sich ganz unter das Gesetz drunter gestellt. Er wurde Mensch, geboren von einer Frau. Und er hat alles bezahlt, was das Gesetz von den Übertretern fordert. Er, der ohne Sünde war. Und das ist nun das Herrliche, wenn wir uns jetzt an Jesus Christus wenden und sagen, Herr, vergib auch mir. Ich verlasse mich ganz auf das, was du getan hast. Erbarme dich über mich. Rette mich. Nimm mein Leben in deine Hand. Dann werden wir merken, dass diese Heimholungsaktion Gottes wirklich all-inclusive ist. Dass Jesus die Sünder, die verloren waren, erlöst und zu Gottes Kindern und zu Erben gemacht hat. Der Himmel ist offen, der Weg ist nun frei, das Licht leuchtet hell und die Nacht ist vorbei. Der Himmel ist offen, Gott selbst lädt uns ein, nach Hause zu kommen und bei ihm zu sein. Verstehen Sie, der Himmel hat jetzt ein Loch bekommen. Und am Ende steht die Frage, hast du diese Einladung schon angenommen? Kannst du das mit Gewissheit von dir sagen? Ja, ich bin Gottes Kind. Darum geht's ja. Das hängt nicht an religiösen Leistungen. Wir sagen das hier immer wieder, damit es nicht missverstanden wird. Das hängt nicht daran, wie stark man mit einer bestimmten Tradition verbunden ist oder auch nicht verbunden ist. Sondern das hängt an deinem persönlichen Verhältnis zu dem Herrn Jesus Christus. Er lädt immer wieder ein und sagt, komm, vertrau dich mir an. Gib zu, wie sehr du mich brauchst. Ruf mich als deinen Retter an und akzeptiere mich als den König deines Lebens und ich werde dir alles schenken. All inclusive. Alles, was er von dir verlangt, ist, dass du ihm deine leeren Hände hinhältst, dass du ihm deine Hilflosigkeit eingestehst und dass du ihm glaubst. Und dann wird er dir all das schenken, was Paulus hier gesagt hat. Ich komme zum Schluss. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein Zuhause für immer gefunden. Wer zu Jesus Christus gehört, der weiß, wo er auf ewig hingehört. Und das gibt uns schon eine große Geborgenheit, auch für die Jahre, die wir hier auf dieser Erde zu leben und zu kämpfen haben. Jetzt merken wir das ja, dass wir in dieser Welt oft noch durch Krisen durch müssen. Wir müssen durch Kämpfe durch. Wir müssen bestimmtes Leid ertragen, was wir nicht verstehen. Wir fühlen uns manchmal wie Heimatvertriebene möglicherweise. Es kann hier so viel passieren. Aber seit Weihnachten wissen wir, es geht nach Hause. Und das Gute ist, sobald du zu Jesus gehörst, reist du schon hier auf dieser Erde immer als sein Kind. Das heißt, er nimmt dich immer unter seine Fittiche. Er ist immer bei dir. Das hat er versprochen. Das gilt schon jetzt. Er hat dir seinen Heiligen Geist geschenkt und er wird dich nie mehr aus seinen Augen lassen, bis du ihn einmal mit deinen Augen sehen wirst. Als Apollo 13, jenes Raumschiff, vor etlichen Jahren, plötzlich, während sie mitten in ihrer Mission waren, diese schwere Panne hatten. Da war fraglich, ob die Astronauten überhaupt das noch überleben würden, diese Katastrophe. Und sie schilderten die Probleme und dann saßen die Leute im Kontrollzentrum in Houston und sie merkten, wie dramatisch die Sache sich entwickeln würde. Aber sie sendeten denen nach oben diesen Ruf, wir holen euch nach Hause, wir holen euch nach Hause. Und das hat den Astronauten dann den entscheidenden Mut gegeben zu wissen, die tun alles da unten in Houston. Sie werden uns nach Hause holen und sie haben sie nach Hause geholt. Aber die saßen dort im trockenen, warmen, gut gelüfteten Kontrollzentrum in Houston. Und die Astronauten waren weit draußen und hatten zu kämpfen. Gott ist nicht im Kontrollzentrum des Himmels geblieben, sondern er ist in den Weltraum gestartet im übertragenen Sinne. Er ist wirklich hier in unsere Erde hineingekommen. Er ist aufgetreten auf der Matte dieser Geschichte und er hat alles getan, um dich nach Hause zu holen. Amen.